Ihr habt so lange auf diese Folge gewartet, wie man aktuell im Kino darauf wartet, dass diese komische Werbung dieser komischen Krankenkasse endlich vorbei ist. Und damit herzlich willkommen zurück bei Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, hallo.
Moin.
Wie geht es dir?
Mir geht's wieder gut. Ich bin wieder unter den Lebenden.
Was war los?
Krankheit.
Die Projektor-Welt hat getrauert. Jeden Tag kommen die Nachrichten rein. Wann neue Folge? Was los mit Thomas?
3 Tage mussten wir warten sozusagen.
Ja, durchaus. Naja, im Prinzip ja noch mehr, weil wir haben uns ja ein klitzekleines Päuschen gegönnt.
Genau.
Zum Jahresbeginn.
Wir hoffen, ihr seid richtig gut in 2025 reingestartet.
Mhm.
Und seid bereit für dieses tolle cinematische Jahr.
Vor allem für diesen tollen cinematischen Januar. Januar ist High Season. Denn wir haben gerade bemerkt, dass unser kleines Päuschen und Thomas' kleine traurige Krankheitsphase dazu führen, dass wir unglaublich viele Filme zu besprechen haben, unglaublich viel gutes, potenziell gutes Material dabei ist. Und deswegen quatschen wir nicht lange blöd rum, das würden wir nie tun, sondern gehen direkt rein.
Ist auch ein gutes Argument, ja.
Ja, und ich freue mich riesig. Wir haben viel zu tun heute. Let's go. Der erste Film, den wir besprechen wollen, den wir schon am 2. Januar, glaube ich, sehen konnten. Also wir sind fast late to the party, möchte man sagen.
Nosferatu, der Untote.
Was ist das eigentlich wieder für ein Beiname?
Das muss auch nicht sein, ne?
Jeder weiß, wer Nosferatu ist, oder?
Ja, zumindest, dass es halt irgendwie, also du weißt, was für ein Vibe des Films das ist, weißt du?
Aber also es ist wie wenn da Dracula stehen würde.
Genau, ja. Und vielleicht nicht ganz so prominent, aber schon.
So wie Dracula Untold.
Mhm.
Nosferatu Untold. Weißt du? So, es ist einfach, keine Ahnung.
Ja, aber die Deutschen dachten sich mal wieder,
Nosferatu, der Untote.
Ja. Spoiler.
Spoiler,
Nosferatu. Kleiner Spoiler, Nosferatu ist voll der Untote. Jetzt ist die erste halbe Stunde des Films unnötig.
Könnte auch einfach ein extrem guter Zombie-Film dann sein.
Nosferatu, der unnötige Beititel.
Ja, was habe ich gesagt, dass wir heute nicht lange rumquatschen? Los geht's. Nosferatu. Leute, ich war drin. Auch hier muss man kurz sagen, Thomas, der Arme, hat ja noch in der Folge vor dem Jahreswechsel gesagt, dass er sich total freut, dann direkt am 2. Januar ins Kino zu gehen. Ja, Pustekuchen, wenn man dann krank wird, ne?
Wurde nichts, ja.
Wurde leider gar nichts. Und jetzt hat mir Thomas gerade eben erzählt, dass er ihn immer noch nicht sehen konnte.
Nee, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Es wollte jetzt nicht.
Ja.
Terminlich hat es einfach nicht gepasst. Und ich habe aber viel gearbeitet, während der Film lief.
Das stimmt.
Ja.
Und wie immer holt der Dominik die Kohlen aus dem Feuer.
Wie immer arbeitet Dominik halt einfach weniger. Der arbeitet nicht, der schaut nur.
Genau, ich schaue eigentlich nur Filme und arbeite so einmal im Monat im Kino.
Ich arbeite im Kino.
Nun gut, Nosferatu von Robert Eggers ist logischerweise die Neuauflage des Klassikers Nosferatu. Das heißt, Robert Eggers traut sich hier an ein, ja, schon einfach
100 Jahre altes Thema.
Ja, altmodisches, episches Horror-Grusel-Drama. Und inszeniert es stilecht in ganz schön grauem, düsterem Flair mit einem absoluten All-Star-Cast. Wir haben Lily Rose Depp als die, ja, Besessene. Wir haben Nicholas Holt als den ganz, ganz, wie Nicholas Holt eigentlich immer spielt. So der arme, ahnungslose, naive, junge Held, der doch einfach nur alles richtig machen will, hat immer so ein bisschen so einen weinerlichen Ton drauf und möchte doch irgendwie alles gut machen. Das passt sehr
Findest
gut.
Findest du es eigentlich cool, dass er jetzt nochmal in einem Vampirfilm mitgespielt hat nach Renfield?
Na, das scheint wohl sein Ding zu sein.
Vielleicht mag er das einfach.
Er mag das, glaube ich, einfach so das Opfer in einem Vampirfilm zu sein. Bill Skarsgård ist, ja, die Information bringt eigentlich nichts, weil man erkennt ihn halt eh nicht. Also es ist halt, aber es ist mal so eine Rolle, wo du so denkst, so ja, kein Plan. Wenn du den Abspann nicht guckst, dann wirst du nie sagen, oh, der damals Nosferatu gespielt hat. Es ist absolut entstellt.
Ja, aber das ist doch bei ihm auch immer schon so, oder?
Ist gerne
also bei It ist es so, ne?
Ja. Also ist auch irgendwie Typecast mittlerweile.
Ja,
schade, der macht jetzt so Sachen. Der hat ja eigentlich auch ein Gesicht, mit dem er spielen kann. Auf jeden Fall, die Stimme ist iconic. So viel schon mal voraus.
Kannst du die kurz nachmachen? Wie spricht Nosferatu in dem Film?
Der spricht so ein bisschen Come to me.
Ach, spricht er nicht eine andere Sprache?
Auch manchmal. Also er spricht Englisch mit so einem Akzent.
Und
so.
Ich habe immer gedacht, ich habe den Film ja nur immer drin gesehen, wenn ich kurz die Lautstärke angepasst habe. Für mich hat es angehört, als würde der irgendwie rumänisch oder so sprechen.
Ja, er spricht auch manchmal dann in einer anderen Sprache.
Ja.
Aber er spricht dann schon in den wichtigen Momenten halt Englisch mit einem Akzent.
Okay.
Und dann ist es so, come and sit. Sit, ah, ist, mein okay. Sit ist mein sit. Lieblingswort. Also da kommt irgendwann Nicholas Holtz Charakter als Anwalt eben rein zu ihm ins Schloss und er kommt da reingegruselt in diese gute Stube und dann steht da Nosferatu, ist dann nur so, take out your bla 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 and sit. Und das fand ich so, alles klar. Gut, dann haben wir noch Aaron Taylor Johnson und Willem Dafoe natürlich. Willem Dafoe bereichert halt sowieso alles und gerade in solchen Filmen brilliert der Typ so. Er ist so over the top und es macht einfach riesen Spaß. Und ja, das ist Nosferatu. Er macht Bock und man kriegt, was man, wofür man unterschrieben hat, sage ich mal. Lustige Referenz zum Film für alle, die es gesehen haben. Und der Vibe stimmt, es ist super grau, es ist düster, es ist mystisch und man kommt in halt, man kommt in so einen Wohlfühlgrusel rein, weißt du, was ich meine? Also es ist ja auch, das ist ja, ja. kein Horrorfilm, wo dir die Luft wegbleibt, konstant, ja. sondern...
Es ist halt ein guter Horrorfilm, oder? Also es ist ja, diese Art von Horror, die nicht darauf sich verlässt, auf diese traditionellen Horrorsachen, oder?
Absolut. Und also ja, es ist halt nicht Horror im Sinn von alle drei Jumpscare, Minuten Jumpscare und super Psycho.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon mit ein paar Leuten geredet, die auch drin waren. Es hätte, glaube ich, gerade für den Horror-Fan auch ein bisschen mehr sein können.
Ja.
Also da hätte halt, also ja, ich glaube, ein Horror-Fan, der sagt, boah, geil, so der schockt jetzt, der wird natürlich enttäuscht in dieser Hinsicht, weil ich meine, es ist immer noch Mainstream-Kino, also der Film will ja eine große... ein großes Publikum abdecken.
Ja, sicher, ja.
Würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Und es ist dann halt schon, es ist ja nicht, es ist nicht der Main Interest des Films, jetzt Horror zu sein. Und ist ja auch voll okay, weil ich glaube, sonst könnte ich ihn auch nicht gucken.
Ja, verständlich. Bei mir auch so. Also bei mir, ich finde halt so Filme wie Get Out oder sowas, weißt du, die so eine, wo der Horror schon fast in so einen Thriller oder Psycho übergeht, oder The Shining vielleicht auch, sind ja viel besser als so dieser pure Horror. Ich finde vor allem diese ganzen Sachen, die oft verwendet werden, dass du dann mit der Musik schon merkst, es kommt gleich ein Jumpscare. Die Figur macht irgendwie den Schrank auf, aber es ist halt nicht irgendwie ein Monster drin oder das Böse, was man erwartet, sondern halt irgendwie dann klappt irgendwie so die Kleiderklappen auf die Person raus.
Also genau.
So ein billiges, halb schon Comic Relief Ding, was einfach in so einer Situation dann irgendwie voll, ich finde es voll unnötig. Das ist so voll dieses, kommen wir schon, ein Horrorfilm und alle halten sich die Augen zu nachts bei einem Freund mäßig, aber nicht dieses anspruchsvolle Horror, ne?
Ja, genau. Und Nosferatu konzentriert sich halt schon darauf, wirklich diese Story zu erzählen, die ja halt einfach viel, ja, die ja dann eher so ein Folklore-Touch hat oder halt so, okay, eine alte Sage sozusagen und auch so ein bisschen dann halt einfach nur auf dieses Okkulte geht und auf diese Charaktere, die sich darin eben wiederfinden. Und natürlich gibt's da viele schockierende Szenen. Ich will das jetzt auch nicht, ich will es jetzt auch nicht falsch darstellen. Da gibt's schon einige Szenen, wo die Leute kurz so, uff. Aber man muss jetzt nicht erwarten, dass das jetzt eben so fast schon niveauloses Horrorbrett ist. Das tut dem Film gut.
Ja, aber ich glaube, das ist auch gut so, ja. Dass man das nicht erwarten muss, weil das verkauft sich, glaube ich, besser.
Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es damit, kommt es beim breiten Publikum sicherlich besser an. Und was mir auch extrem gut gefallen hat und worüber diskutiert wurde, zumindest habe ich so wahrgenommen, war Lily Rose Depp in der Hauptrolle, weil ich hatte davor auch so ein bisschen Hate gehört und dass die Leute diese Besetzung nicht so toll fanden und dann halt einfach so labern, so ja, okay, hier Lily Rose Depp, wäre schön und gut, aber so toll spielt die halt nicht und es ist nicht... Die ist dem nicht gewachsen oder so.
Ich habe bis jetzt nur gut, also danach, nachdem die Leute den Film geguckt haben, habe ich nur Gutes gehört.
Ja, ich fand es absolut unverständlich, die Kritik. Ich fand die super. Also die hat mich dermaßen beeindruckt und ich habe den Film jetzt ja schon zweimal geguckt. Ich komme gleich noch drauf, was es damit auf sich hatte. Ich fand es beide Male absolut großartig. Ebenso wie eigentlich ja schon angeteased, Willem Dafoe. Ich bin auch einfach so ein Fanboy, ganz ehrlich.
Ja, der ist auch einfach ein G.
Ich kann mir zwei Stunden angucken, wie Willem Dafoe ein Apfel isst. Und ich glaube,
der hat letztes Jahr irgendwie 6 Filme gemacht oder 7 Filme. Das ist einfach geil. Der soll weitermachen.
Ja,
der soll ja nicht aufhören. Der zieht durch. Der erste Berührungspunkt von ungefähr jedem in unserer Generation war irgendwie Spider-Man 1.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, ja, okay, ist halt einfach dieser Oswald, ne? Aber dann geht's halt irgendwie weiter. Er ist doch Oswald, oder?
Ja, er ist Oswald. Ja. Ja.
Dann geht's irgendwie weiter. Und das ist halt irgendwie geil. Man entdeckt ihn immer wieder neu, in voll verschiedenen Filmen auch. Ist voll geil.
Und Willem Dafoe hat einfach Bock zu spielen.
Wo ist denn dein Lieblings-Willem Dafoe?
Boah.
Bei mir ist es Grand Budapest Hotel.
Ja, ich mag, also der so Anderson Dafoe macht halt einfach generell so Spaß. Geil,
wie krass der da ist. Auf diese Skierrennen.
Ja, die ja, fand ich auch richtig, richtig stark. Habe ich auch neulich mal wieder angeguckt. War wunderschön. Ich finde auch Willem Dafoe in Poor Things großartig.
Ja.
Und ja, Willem Dafoe ist für mich wirklich so ein Garant. So, wenn der in den Film kommt, selbst wenn mir der Film nicht gefällt oder so, dann bin ich immer wenigstens wieder so ein bisschen gut drauf. Weißt du, so, den will ich sehen.
Ich hatte das auch bei Poor Things, haben die Leute danach auch gesagt, da gibt es die Szene, wo er sich so mit ihr ins Bett kuschelt.
Ja.
Und war so, warum kann Willem Dafoe nicht mit mir kuscheln? Das war so dieses Meme. Aber ich habe auch gehört, dass Nosferatu ja in Farbe gedreht ist, aber gerade in den Nachtszenen sieht es dann doch wieder so schwarz-weiß aus. Denkst du, das ist so in Hommage an den Murnau Nosferatu so ein bisschen?
Also ich habe auch nochmal darüber gelesen, dass sie sich ja wirklich, dass das so ein Riesen-Effort war, dass sie unbedingt wollten, dass halt so die Mondlichtszenen total legendär aussehen und dass sie da halt wirklich eine klare Vision hatten.
Ja, aber ist es so krass wie bei Dune 2, weißt du, was ich meine, auf dem Giddy Prime, wo wirklich die ganze Farbe fehlt, aber nur in manchen Szenen? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, so nicht ganz, aber doch, ich weiß, was du meinst. Ich finde es sehr gelungen in Nosferatu. Ich finde, die haben das schon, also man merkt, dass sie da Wert drauf gelegt haben und ich finde, das kommt schon sehr gut rüber.
Okay, weil das finde ich sehr interessant, also aus der technischen Seite auch.
Total, ja. Genau, noch kurz, um das Willem Dafoe-Thema abzuschließen. Ich muss kurz diese kleine Anekdote erzählen, die Robert Pattinson erzählt hat damals in der The Lighthouse-Promo.
Ja.
Auch Robert Eggers und auch mit jetzt wollte ich gerade Owen Wilson sagen. Wie komme ich denn auf, weil wir gerade über Grand Budapest Hotel und Wes Anderson geredet haben. Auch mit Willem Dafoe. Und Robert Pattinson hat erzählt, sie haben geübt, also es war irgendein Rehearsal für den Film. Ich meine, sie sind ja eh nur zu zweit. Und kurz vor Drehbeginn waren die halt einfach in irgendeinem Proberaum und haben zu zweit das Ding die ganze Zeit durchgespielt. Und Robert Pattinson meinte, dass es halt total ermüdend war, weil es ist halt eine krasse Story so, und die zwei müssen da die ganze Zeit durchdrehen. Und dass sie so eine richtig anstrengende Probe hatten, nur die beiden in einem Raum und alles durchgeballert haben. Und Robert Pattinson sagt halt so, ja, am Ende, er war völlig exhausted. Und sie sagen so die letzten Lines und Willem Dafoe anscheinend danach so, and now? Again!
Und das ist passt so aber auch voll zu ihm, wie man mit diesem Blick auch.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch das, was den grünen Goblin in Spider-Man so geil gemacht hat. Der hat so dieses, wenn er sich so freut, sein Gesicht, dieses böse Freuen, weißt du, der hat so dieses Wissenschaftler bös freuen. Und das macht er so geil. Ich liebe das mit dem
Ja, und das wirst du in Nosferatu und ihr da draußen, wenn ihr das mögt, dann werdet ihr das lieben. Und er kommt auch in Nosferatu zum genau richtigen Zeitpunkt. Okay. Weil, kommen wir mal vielleicht zu den Sachen, die mich so ein bisschen rausgerissen haben. Das Pacing ist interessant.
Wie lange ist denn der Film eigentlich?
Der Film geht knapp über 2 Stunden. Okay. Ich habe leider gerade die Zahlen nicht vorliegen, aber irgendwas knapp über 2 Stunden. Und es gibt dann schon auch Momente, eigentlich so in jeder Phase des Films, wo man kurz denkt, ne, was wollt ihr jetzt gerade? Da hätte es zielstrebiger sein können. Ist ja auch mittlerweile eine klassische Kritik von mir. Mir ist es oft zurzeit nicht zielstrebig genug, aber bei dem Film habe ich es jetzt auch schon von anderen Leuten gehört. Also das Pacing oder einfach die Entscheidung, wie das Storytelling vorangetrieben wird in manchen Momenten, ist, ja, weird. Ich fand es beim zweiten Mal gucken interessanterweise gar nicht mehr so krass. Das ist mir vor allem beim ersten Mal aufgefallen. Und da kommt dann aber eben Willem Dafoes Charakter, wird eben erst später eingeführt. Also der ist nicht von Anfang an dabei. Und da dachte ich mir so, oh Gott, zum Glück. So, das war jetzt nötig. Jetzt hat es der Film gerade wirklich, wirklich nötig gehabt, nochmal ein bisschen frischen Wind zu kriegen. Und den kriegst du halt durch Willem Dafoe. Also der kommt rein und sofort ist die Party wieder da. Weißt du, so, also sein Charakter bringt so Leben rein.
So ein Aufschwung.
Und er trägt es dann auch für eine Weile, finde ich. Generell Schauspiel richtig stark. Und ich muss zu einer Sache ein bisschen was sagen. Ich fand Aaron Taylor-Johnson irgendwie enttäuschend in dem Film. Und das
findest du ihn sonst gut?
Ich finde ihn sonst gut.
Wo war er? Bullet Train war er, ne?
Bullet Train finde ich ihn richtig, richtig geil.
Ist ja auch lange jetzt gehandelt geworden als neuer Bond.
Ja, auch das.
Aber jetzt wurde er ja abgelöst durch jemand anderen.
Und jetzt hat er halt dieses Jahr auch diesen Scheiß, wie heißt der, dieser Actionfilm, der so übelst floppt.
Craven the Hunter. Ja, aber das ist auch einfach, also wirklich, dass er das angenommen hat, ist wirklich, wirklich verrückt.
Boah.
Was ist Craven the Hunter? Das ist der letzte DC, ne, gewesen.
Ja, keine Ahnung.
Bevor es jetzt losgeht mit dem richtigen DC-Universe. Ja.
Es interessiert mich auch
aber wirklich gar nicht. Aber das neue DC-Universe, da müssen wir dabei sein, Dominik.
Ja?
Da müssen wir einsteigen, weil es ist ja, soll sich ja mehr an diesem Batman, an dem 22er Batman orientieren. Ja. Mehr dieses Düstere und diese coolen Geschichten. Startet ja dieses Jahr schon mit Superman.
Ja, stimmt.
Und ich,
stimmt.
Da bin ich richtig gespannt, weil DC hat die Möglichkeit, mit ihren Helden das mal anders zu machen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Superhelden-Genre da vielleicht mal in die richtige Richtung geht. Weil diese tieferen Storys, die fehlen halt.
Ne? Absolut.
Und da fehlt vielleicht auch ein Aaron Taylor Johnson dann. Keine Ahnung.
Ja, also es ist wirklich schade. Und auch hier, ich hatte bei Aaron Taylor Johnson in Nosferatu das Gefühl, in manchen Szenen ist es absolut solide. Zum Beispiel in der ersten Szene, in der er drin ist, dachte ich mir so, ja, cool, läuft. Und dann ging es immer so hin und her, dass ich so dachte, irgendwie wirkt es so, als hätte er sich nicht vorbereitet und wäre dann am Set gewesen und hat dann halt einfach manchmal Glück, dass er halt ein talentierter Schauspieler ist und das gut lösen kann. Und in manchen Szenen war er vielleicht so ein bisschen so, fühle ich jetzt gerade nicht so. Und also in zwei Szenen, die wichtig sind, die wirklich emotional wichtig sind für den Film, habe ich es ihm überhaupt nicht abgekauft und war dann so, was war das denn jetzt?
Schade.
War wirklich ein bisschen awkward dann.
Und du hast den Film zweimal gesehen,
ja, und zweimal,
weil der Ton beim ersten Mal schlecht war?
Genau, beim ersten Mal gab es leider Tonprobleme, war einfach unglücklich. Also im Kinosaal hatte sich beim Soundsystem irgendwas war defekt.
Mhm.
Und dann hatte das so ein, der Effekt war dann, dass es ab und zu so klang, als würdest du halt mit einem AUX-Kabel, so weißt du, an deiner Handyhülle rumpinnübbeln und es würde halt nicht so richtig, es läuft nicht so ganz durch.
Das hatten wir noch beim Sommernachtskino.
Ja, ja, stimmt, genau.
Aber was war das? War bei Dune?
Ja,
bei Dune. Boah, das war schlimm.
Das war ganz fies.
Das war schlimm. Ich sage euch, dieses Gefühl, wenn du einen ausverkauften Saal hast, also im Sommernachtskino sogar mehr, sind fast 300 Leute.
Jawohl.
Und dann zeigst du den Film des Jahres, wo du wirklich den Ton brauchst. Und der Ton kommt nicht hinterher, weil irgendwas schief ist und du bist die Person, die dafür verantwortlich ist. Ist nicht so gut.
Ist nicht so geil. Ne?
Kein schönes Gefühl. Viel Rennen
ist
dann angesagt.
Genau, so ähnlich war es dann. Und dann war ich so, schade. Und das Problem ist halt, als Mitarbeiter, ich konnte es dann halt einfach nicht abschütteln. Also ich wusste, du kannst jetzt auch nichts machen. Also es war klar, wir können dieses Problem auch jetzt nicht lösen. Aber
haben die anderen es auch gemerkt?
Ja, ja. Also nach dem Film sind ein paar Leute gekommen und waren so, was war da los?
Ja.
Und ich war dann halt immer so ein bisschen raus. Und deswegen fiel es mir dann auch schwer, weil ich natürlich nach dem Kino auch so war, jetzt schreibe ich mal eine Kritik und ich weiß, wir werden im Podcast drüber reden. Und dann fiel es mir nicht mehr so leicht, neutral zu sein, oder was heißt neutral, aber halt irgendwie gut über meine Experience zu reden, weil ich war halt echt rausgerissen. Also immer wenn dann der Ton gebackt hat, das war einfach dann so alle 10 Minuten ein bisschen, war ich halt raus. Also ich habe dann die ganze Zeit überlegt, so was ist es. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal rein, weil ein Kumpel von mir ihn sowieso sehen wollte. Und nun, und jetzt muss ich aufpassen, weil wir haben gesagt, wir machen heute ein bisschen Tempo und wir verlieren uns nicht in Kleinigkeiten. Aber ironischerweise gehe ich das zweite Mal rein, weil es beim ersten Mal ein Tonproblem gab. Zweites Mal in der Reihe hinter mir 4 Leute, die meinten, den ganzen Kinofilm durchnuscheln zu müssen zueinander. Ich habe so abgekotzt. Wenn ihr das hört, was ihr natürlich nicht tut, ihr Leute, die in Reihe 4 gesessen seid bei Nosferatu am 10. Januar, ich möchte, dass ihr euch ganz leicht den Zeh an einem Möbelstück
stoßt.
Mehr nicht, aber ein ganz kleines bisschen. Es hat scheiße genervt, ich verstehe es einfach nicht, warum man im Kino redet und zwar so viel. Es war lächerlich, ihr wart auch nicht lustig. In der allerletzten Szene
hast du gehört, was sie gesagt haben? Ja. Also das hast du das schon gehört, was
sie gesagt haben? Alles gehört, was sie gesagt haben.
Oh, das ist crazy.
Und in der letzten Szene, also letzter Shot vor dem Abspann, und das ist einer der Shots, du weißt, dass der Abspann jetzt kommt. Du weißt es einfach alle.
Ja, klar.
Und dann ruft er so, rufen wir jetzt, zu viel gesagt, aber er hat dann doch recht laut etwas so rein gesagt. Und ich dachte echt so, Bro, nee. Wirklich nicht.
Schluss, ja.
Egal, ich reg mich nicht auf. Ich merke es mir auf meine Art. Müssen die wissen. War schade. Das heißt, ich habe Nosferatu jetzt zweimal gesehen und konnte mich zweimal nicht total in den Film reingeben. Deswegen halte ich mich auch mit dem finalen Fazit ein bisschen zurück. Wie gesagt, der Film hat absoluten Vibe. Die DarstellerInnen sind großartig. Es macht einfach Bock, in diese Welt einzutauchen. Und es ist ein wirklich gut gemachter Film, technisch. Er hat für mich so ein paar kleine Unsicherheiten, die mich ein bisschen rausgeworfen haben. Am Ende des Tages ist es jetzt auch nicht mein primäres Genre, aber mich hat es sehr interessiert. Für Leute, die Bock auf Vampirfilm haben und die Bock auf gut gemachten Horror-Drama-Shit haben, rein da. Es lohnt sich, es macht Bock. Der Ton ist geil, wenn der Ton funktioniert. Die Stimme von Nosferatu, Banger und tolle Effekte drin. Große Empfehlung von mir, schlechte Erfahrung im Kino für mich. Ich bin sehr sad und werde die Leute aus der Reihe hinter mir beim nächsten Mal zur Rede stellen.
Aber denkst du, nächstes Jahr, 2026, werden wir hier sitzen und wir werden überlegen, ob Nosferatu vielleicht eine Oscar-Nominierung kriegt? Oder denkst du, der wird vergessen?
Ich glaube, er wird in dem Sinne vergessen.
Weil wir sind ja schon sehr früh.
Ja, wir sind ultra früh. Nee, das ist, glaube ich, das ist auch so ein Film, den ist auch Jucke. Weißt du, das ist einfach nicht so ein Award-Material. Ja. Okay, kommen wir später bei einem anderen Film auch noch dazu.
Ja.
Ich glaube nicht, dass der jetzt eine Rolle spielt. Wüsste nicht für was. Es ist einfach auf allen Ebenen gut gemacht, aber jetzt sicherlich nicht so, dass den im nächsten Jahr, also im jetzt laufenden Jahr, nicht irgendwie mindestens 3-4 Filme halt
easy
in den Schatten stellen.
Okay.
Trotzdem, absolute Empfehlung. Das ist ja auch nicht der Maßstab. Gutes Ding, wirklich gutes Ding. Nosferatu läuft bestimmt noch 2, 3, 4 Wochen und das kann man wirklich machen. Thomas, bitte erlöse mich mit deiner Filmkritik.
Wir haben ja gerade schon über Aaron Taylor Johnson gesprochen und dass er vielleicht der Bond wird. Aber in dem Film, über den ich jetzt spreche, spielt jemand mit, der Bond war. Und zwar Daniel Craig.
Hm.
Und ich muss sagen, das Erste, was mir nach dem Film so in Gedanken gekommen ist, ist auf jeden Fall das Wort Befreiungsschlag. Weil Daniel Craig hat hier wirklich gezeigt, was er kann. Und in Queer spielt er einen Ex-Soldaten in Mexiko. Ich glaube in Mexiko, doch es ist Mexiko. Der eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, Drogen zu nehmen, zu trinken und in der Stadt nach anderen weißen westlichen Männern zu suchen, die meistens jünger sind als er, und rauszufinden, ob die möglicherweise auch queer sind, so wie er, um dann etwas Unverbindliches mit denen anzufangen. Und das ist auch das, was ich gedacht habe, worum es in diesem Film geht. Und ich wurde da ein bisschen anders überrascht. Und ich habe gerade eben schon vor dem Podcast gefragt, ob Dominik denn den Triangle of Sadness gesehen hat. Da meinte er nein, aber bei Triangle of Sadness ist es ein ähnliches Gefühl, weil man denkt, man weiß, was man kriegt. Und ab der Hälfte des Films dreht sich alles. Und ich hatte auch nicht geguckt, wie lang Queer denn überhaupt geht. Und war dann auch überrascht, weil 138 Minuten wusste ich nicht. Ich wusste nicht, er geht deutlich über 2 Stunden, was ja schon so ist. 18 Minuten sind schon krass. Ab der Hälfte dreht der Film komplett auf. Also es ist ein poetisches Meisterwerk schon fast, kann man sagen. Es ist komplett krank. Sie gehen dann auf eine Art Expedition sozusagen durch Geist und alles Mögliche.
Also Moment, er hat dann irgendwann einen Menschen gefunden, mit dem
er findet einen Menschen, mit dem er auch relativ viel Zeit verbringt und möchte dann auch rausfinden, ob die Person auch queer ist.
Okay.
Und darum dreht sich sozusagen die erste Hälfte.
Mhm.
Der andere ist Eugene Allerton, gespielt von Drew Starkey, der sehr jung ist und sehr zurückhaltend, nicht viel redet, der aber scheinbar auch eine Freundin hat. Vermeintlich eine Freundin hat, aber auch schon Zuneigung zu Daniel Craigs Charakter William Lee zeigt.
Wie geht der Film damit um, dass Daniel Craigs Charakter eben hauptsächlich jüngere Männer sucht? Wird es so zum Thema
gemacht? Also so habe ich das aufgenommen. Weil alle Charaktere, mit denen er so zu tun hat, also wirklich mit Interesse zu tun hat, vor allem auch mit sexuellem Interesse, sind deutlich jünger als er. Ich würde sagen, er ist so Ende 40 und die sind meistens so Anfang 30 oder so.
Aber es wird halt einfach nur gezeigt.
Es wird einfach nur gezeigt und es funktioniert auch. Also es ist, es spielt halt sehr viel in einer Bar, die heißt The Ship Ahoy. Mhm. Und dann gibt es noch andere Club, wie so ein Club, wo du Mitglied sein musst, um halt in so einer Vereinigung von anderen queeren Männern zu sein. Die heißen The Green Lanterns, was ich ein bisschen lustig fand. Und dann fängt der Film halt wirklich an, in vielen Sachen, vor allem in so Traumsequenzen, so eine absolute Lynchigkeit an den Tag zu legen. Also so, es gibt Sequenzen, da saß ich neben meiner Freundin, wir waren zu fünft im Kino, und ich saß neben meiner Freundin und ich habe so rübergeguckt und sie guckt nur an, so, Lynch, oder? Und ich so, Lynch, das ist krass. Also es sind Szenen dabei, Alter, das ist krank. Das ist wirklich krank, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da für Cuts sind. So Jump Cuts, er kommt in ein Hotelzimmer rein, guckt, Hotelzimmer leer, es gibt einen Cut, auf einmal liegt da eine Person mit einer Glasscheibe auf dem Bett. So, also sie liegt auf dem Bett und auf ihrem Bauch ist eine Glasscheibe. Cut, wieder weg. So Sachen. Mhm. In komplett rot getränktem Licht zum Beispiel oder so. Also wirklich so eine Mulholland Drive Lynchigkeit mit so Symbolen wie bei Lynch. So, da ist, wenn man jetzt an Mulholland Drive denkt, da gibt es einen Schlüssel in dem Film. Mhm. Und es wird nie erklärt, wofür der Schlüssel ist. Und hier gibt es so Symbole wie diese selbstfressende Schlange, aber die ist nicht im Kreis angeordnet, sondern als Unendlichkeitssymbol, die aber gleichzeitig weint. Und so Sachen. Also es ist komplett symbolisch, aber auch sehr verdreht. Also ich finde, das ist ein Film, ich habe danach auch zu den anderen gesagt, ich könnte mir vorstellen, der wird in ein paar Jahren als richtiges Meisterwerk und als richtiger Klassiker angesehen, den man so richtig decoden kann. Mhm. Das ist ein Film, über den kannst du Doktorarbeiten schreiben. Das ist krank. Mhm. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht auf Letterboxd bewertet, weil ich einfach nicht weiß, was es dem Film geben soll. Weil ich habe ihn teilweise verstanden, teilweise nicht. Weil er zeigt dann auch Drogentrips. Er zeigt eindeutig, wie Leute sich Heroin spritzen, Krankheit haben, extremen Alkoholmissbrauch, sexuelle Aktionen, alles. Der Film farmt alles ab. Das ist verrückt. Mhm. Also du kannst es dir gar nicht vorstellen. Und ich habe nicht damit gerechnet, weil der Film auch nicht so, also in den Trailern nicht und in der Vorberichterstattung gar nicht so rüberkam. Und es basiert ja auf einem Buch und ich hatte das Buch jetzt auch nicht gelesen, ne?
Ja. Was hast du für ein Gefühl, wie wurde so im Kinosaal generell dann aber der Film einfach emotional wahrgenommen? Weil das eine ist ja eben, dass man jetzt danach so drüber redet, boah krass, so da ist so viel heftiger, künstlerischer, poetischer Shit und nee, man könnte eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber was hattest du für ein Gefühl, wie ist einfach so die erste Wahrnehmung von, eher, macht es mir gerade Spaß? Ja,
eher verwundert. Also ich war halt so, boah krass, da geht's filmisch vorwärts, das heißt ich war so schon gefesselt. Die anderen vier Leute, mit denen ich da war, die haben gemeint, boah, das ging schon lang dann. Also weil halt dann schon auch echt abgedrehte Sachen passieren. Dann bist du so, manche Einstellungen gehen auch sehr lang. Aber im Kino selbst habe ich das Gefühl gehabt, die Leute waren auf jeden Fall übel verwundert, was gerade passiert. Also ich habe das wirklich danach verglichen, wie wenn du Lynch's Mulholland Drive im Kino gesehen hättest. Du hättest halt nichts gecheckt, gar nichts. Und wärst vielleicht auch eher enttäuscht. Also ich glaube, es ist bei vielen Leuten so, dass ich habe halt einen viel emotionaleren Film erwartet irgendwie. So eine intimere Geschichte wie bei Oliver Strangers oder so, weißt du, sowas Intimes, wo die Sexualität auch so eine intime Rolle spielt. Aber Guadagnino lenkt hier den Blick irgendwie anders. Und was ich aber richtig krass finde, wenn man überlegt, der hat Call Me By Your Name gemacht, der viel mehr so eine Emotionalität hat. Also so dieses Close, dieses Nahe, auch mit der Kamera und auch ein Vibe einfangen, dieses Italien. Dann Challengers, ein komplett anderer Film, ganz andere Musik. Hier, das spielt irgendwann in den 60ern. Die erste Szene, als Daniel Craig aus der Bar rausläuft, kommt einfach Come As You Are von Nirvana, was so gar nicht reinpasst, aber irgendwie auch reinpasst. Aber es ist so typisch Guadagnino, weißt du, was ich meine? Es ist so ein, aber er zeigt irgendwie sich, aber irgendwie zeigt er auch eine ganz andere Art als Regisseur. Und das finde ich richtig geil.
Ja, vor allem wie all over the place der Typ ist. Also du hast ja gerade schon angesprochen, genau, also Call Me By Your Name, dann Challengers jetzt so als sein Big One, der jetzt ja auch für diverse Preise nominiert ist. Ja. Und jetzt das.
Ja, und also, vor allem, das ist ein Facettenreichtum. Also den Film muss man, wenn man diese anderen beiden gesehen hat und ob man sie mag oder nicht, man muss Queer gucken, um zu verstehen, der Mann, der kann was. Und ich glaube, er wollte hiermit definitiv zeigen, Leute, ich kann Call Me By Your Name machen, was viele so als so einen sehr romantischen Film auch sehen. Der hat auch so ein bisschen so eine Vorurteilung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, Call Me By Your Name. Dann Challengers war so dieses Hippe. Und jetzt wollte er so zeigen, Leute, ich bin Regisseur.
Ja.
Also ich zeige jetzt euch mal richtig, was ich mache. Und auch wenn das Drehbuch adaptiert ist von einem Buch, what the fuck passiert da? Also da passieren Sachen. Ich kann es dir nicht erklären, weil es wäre zu gespoilert.
Ja, auf jeden
Fall. Aber es geht auf jeden Fall Richtung Drogen und das macht's mit schönen Einstellungen, aber sehr verballert.
Ich habe auch schon ein bisschen was gehört. Also ich frage mich jetzt halt generell, was von Guadagnino, aber, also klar, du kannst jetzt sagen, vielleicht hat er auch gerade einfach Bock, jetzt mal zu zeigen, was er drauf hat und dass er halt auch so ein poetischer Regisseur sein kann oder halt, ne, dass es halt,
finde ich, ja, also so,
dass
so
es halt sehr cineastisch ist. Aber ich meine, was ist denn so sein wirkliches, wie soll ich sagen? Ich meine, legendäre RegisseurInnen haben ja so ein Underlining-Theme durch ihre Karriere. Und ja, das ist gerade halt, bei Guadagnino krass, weil er das ja wirklich Absicht, vielleicht ist das ja sein Ding, sozusagen, nö, schieße ich euch hier gerade um die Ohren. Ich habe das halt nicht und ich mache einfach geile, völlig diverse Filme.
Ich glaub,
aber man
ich glaub,
fragt sich so, was will er denn generell? Was ist denn so sein Ding jetzt in den nächsten Jahren für, an Filmen zu machen? Weil eben, du hast Call Me By Your Name, Challengers, Queer und anscheinend ja drei völlig
aber, in alle Richtungen gehen. Aber in allen drei Dinge. Steht Sexualität und auch Sex schon sehr im Vordergrund, muss ich sagen.
Absolut.
Das also, stimmt. Oder was heißt im Vordergrund, aber spielt einen relativ großen Teil.
Ja.
Also Intimität und so weiter spielen.
Intimität ist vielleicht ein gutes Stichwort vielleicht für ihn.
Ja, Intimität. Und er findet Bilder, die einen besonderen Mut erzeugen. Dieses Italien, diese Schnelligkeit bei Challengers und jetzt diese Wärme.
Dieses Psychedelische.
Dieses Psychedelische, dieses Betrunkene.
Ja.
Und was man dem Film extrem gut halten muss, der arbeitet mit so geilen Miniaturen. Also so Städte als Miniatur gebaut, die dann im Sonnenuntergang erscheinen, also wären es die Dächer von der Wohnung, wo er wohnt, so ein bisschen. Mhm. Das ist mega. Und das fällt einem nur auf, wenn man ein bisschen geschultes Auge hat. Ja. Das finde ich richtig geil. Finde ich immer cool, wenn sowas dazu kommt. Aber ich glaube, du musst den Film auf jeden Fall sehen, weil der macht was mit einem. Also es ist irgendwie, mich hat er jetzt nicht losgelassen, seit ich den gesehen habe. Und es freut mich mega. Weil ich hatte, also für mich, keine Ahnung, ob das irgendwie dumm klingt, aber für mich war das mein Mulholland Drive im Kino gerade, so ein bisschen. Weißt du, hast du Mulholland Drive gesehen?
Vor Ewigkeiten, glaube ich. Also ich habe den nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, ist in Ordnung, aber das, also wirklich, so dieses komplette, weil Lynch hatte ja nach Mulholland Drive irgendwann mal gesagt, ja, hier sind so 10 Leitfäden oder 10 Leitfragen, um den Film zu entschlüsseln. Und später kam raus, er hat halt die Leute verarscht, diese 10 Leitfragen bringen dir gar nichts. Das könntest du bei Queer wahrscheinlich auch machen, weißt du?
Ja, da gibt's bestimmt dann, weißt du, da gibt's jetzt so Nerd-Talk vom Feinsten. Ja,
natürlich gibt's.
Aber das. Es ist halt spannend, weil du hast es jetzt ja auch angeteased. Es gibt sicher viele Leute, die jetzt enttäuscht sind, weil sie sich ja drauf gefreut haben, auch wie der Film promoted wurde. Ich meine, es ist ja ein Stück weit, man führt das Publikum so ein bisschen hinters Licht, weil alle Trailer ja darauf abgezielt haben, okay, da spielt jetzt, es wurde viel auf Daniel Craig einfach ja,
aber
auf
seine
Schultern gelegt.
Bewusst, das ist auch zu bewusst.
Dass, also er das großartig macht. Und aber ja eben, dass er jetzt da eine ganz krasse Rolle als queerer Typ, der seine intimste Sexualitätserfahrungen dann eben, ne, dass das geteilt wird. Und ich glaube, Leute haben halt wirklich so ein krasses, ich glaube, die Leute erwarten Call Me By Your Name als dramatischen, erwachseneren Film, sage ich mal. Also nee. Ohne diesen, klar, diesen sweeten Summer-Vibe, sondern sie erwarten so, oh, jetzt kommt nochmal ein ganz krasses, intimes Drama über queere, intime Beziehungen.
Ich finde, Drama passt aber nur in der ersten Hälfte.
Mhm. Genau, und dann, das wird ja der Moment sein, wo doch viele da draußen jetzt gesagt haben, so, was
genau, war also man was? Hat schon gemerkt, es gibt auch sehr skurrile Momente, wo auch gelacht wurde. Mhm. Also, weil es einfach schon sehr skurril wird.
Ist es für dich auch so ein kleiner Cringe-Moment im Kino, wenn die Leute dann lachen? Mich macht das immer ein bisschen unangenehm. Ich
kommt drauf das an, so. Was es ist.
Also ich bin jemand, ich lache nicht gerne, weil im Kino jetzt was awkward ist, weißt du?
Nee, das ist nicht so, sondern wirklich so schon ein skurriler Moment.
Ja, ja, ich glaube, wir meinen schon das Gleiche, aber
ich lache da jetzt auch nicht, aber da ich habe auch eine besondere Art. Also mich muss man gut zum Lachen bringen, muss man sagen.
Also du meinst, du bist auch einfach jemand, genau, der auch nicht in der Komödie sofort loslacht.
Genau, nee, gar nicht. Und das ist, ich brauchte sowas Unerwartetes, was da teilweise ist, aber ich habe schon das Gefühl, da sind ein paar Leute im Kino gewesen. Also ich kannte eine Person, die auf jeden Fall da war. Zwei Personen, die da waren, unabhängig von meiner Gruppe. Wo ich auch weiß, vor allem die eine Person, die ist sehr tief im Film. Also die kennt sich extrem gut aus. Wahrscheinlich eine der Personen, die, wo ich sagen würde, die kennt sich fast am besten aus in meinem Umfeld.
Ja.
Und bei ihm hat man es an der Reaktion, weil er hinter mir saß, auch ein bisschen gemerkt, dass er auf jeden Fall, glaube ich, Bock hatte an dem Film, aber halt auch diese skurrilen Momente auch genossen hat, weißt du?
Okay. Ja, eine Sache zum Film noch. Wir haben ja zum Beispiel Adrian Brody in The Brutalist noch nicht gesehen, der ja gerade bei den ganzen Awards ziemlich absahnt. Bei deinem jetzigen Stand und wenn du nicht wüsstest, was jetzt vielleicht noch kommt in den nächsten Wochen, wie hoch schätzt du jetzt gerade Daniel Craigs Performance ein? Also in diesen großen Diskussionen um, boah, das ist preiswert.
Der ist auf der Shortlist? Ne, das weiß man noch nicht.
Man weiß es noch nicht, aber es wird ja überall gemunkelt, dass das schon.
Der ist aber theoretisch möglich für die Oscars, ne? Der Film. Ja, der hat Weltpremiere letztes Jahr.
Ja, ja, der ist drin.
Ich würde sagen, die Chancen sind da. Aber ich glaube, was man so hört, ist Adrian Brody krass.
Ja. absolut. Und aber deswegen, eben, da du ihn noch nicht gesehen hast.
Und ja, da ich ihn noch nicht gesehen habe, würde ich sagen, er ist für mich nicht der Common Domingo aus Sing Sing.
Okay.
Aber er ist auf jeden Fall Platz 2 gerade bei mir.
Und es ist wahrscheinlich auf jeden Fall Daniel Craigs beste Performance.
Ja, vor allem, also wie gesagt, Befreiungsschlag trifft es für mich gut. Es gibt, ich finde, er spielt in Bond jetzt nicht schlecht, aber halt so gut, wie man in einem Bond spielen kann, meiner Meinung nach.
Na, man wusste schon immer, dass er ein guter Schauspieler ist.
Ja, aber sicher,
er hat halt einfach nicht
die Chance, so zu glänzen. Er hat aber auch viel Scheiße gemacht. Also,
ja, genau.
Ja, nebenher. Ja. Aber deswegen würde ich sagen, ist auf jeden Fall seine, also meiner Meinung nach seine beste Performance.
Ja. Alles klar. Da habt ihr's, Leute.
Da habt ihr's.
Queer.
Apropos beste Performance. Schlechter Übergang. Schlechte Performance. Nee, aber Dominik, du hast doch auch noch was gesehen mit einer sehr guten Performance, die sogar ausgezeichnet wurde jetzt
bei den Globes. Aber lass mich da jetzt den Spannungsbogen weiterhalten und ich komme erst noch kurz zu einem anderen Film, den wir noch besprechen.
Auch in Ordnung.
Auch in Ordnung. Und zwar, wir machen es jetzt einfach chronologisch, weil wir sprechen jetzt noch kurz über einen Film, der schon gerade gestartet ist und enden dann mit dem Film, der am kommenden Donnerstag startet und dann kriegt ihr wirklich nochmal eine warme Empfehlung zum Schluss. Ich habe gestern gesehen, We Live in Time. Läuft seit der letzten Woche jetzt in Deutschland. Ist tatsächlich mal wieder so ein Beispiel für einen extrem späten deutschen Start nach dem internationalen Start. Also die Zeit ist einfach wahnsinnig lang vergangen. Wann war der
internationale Start?
Also da ging die fette Promo war irgendwie im September und da war dann Andrew Garfield und Florence Pugh waren überall auf YouTube. Stimmt,
wir haben den Aufsteller auch schon.
Ja, wir haben den echt schon ewig und das war schade, weil ich habe dann viel, weil ich meine, klar, auf YouTube ist ja scheißegal, in welchem Land du bist, so. Und ich habe so viel coole Promo, also ich meine, die haben sich ja echt ins Zeug gelegt, die waren bei jeder Show, weißt du, bei jedem witzigen Interviewformat waren die zu zweit am Start und die sind einfach sehr sympathisch, finde ich. Ich bin vor allem ganz großer Andrew Garfield-Fan schon immer, spätestens seit The Social Network, wo er für mich allein für 3 Minuten dieses Films einen Oscar verdient hätte. Ja. Ich finde es so geil. Auf jeden Fall ist mir das immer so ein bisschen im Hinterkopf rumgegangen, dass, oh, We Live in Time, der könnte ja auch endlich mal starten. Jetzt war es soweit. Neuer Film von John Crowley, der Brooklyn damals gemacht hat, ich glaube 2012, 13, 14 oder so, der auch für einen Oscar nominiert war, mehrfach. Und jetzt ist er zurück mit We Live in Time, einem spannenden Konzept eines eigentlich simplen Films, wie man ihn auch schon oft gesehen hat. Es ist halt einfach ein Romantic Drama.
Ja.
Wie man es ja auch, sage ich, ich bin jetzt mal vorsichtig mit dem Urteilen, aber man kennt es ja auch sehr cheesigen, jetzt nicht unglaublich krass qualitativen Filmen, die halt gut bei jungem Publikum ankommen, also bei Teenies, weil da ein sexy Hauptdarsteller mitspielt und dann ist irgendwas ganz arg heart-wrenching und och jö und am besten stirbt noch jemand. So,
ja.
Bisschen halt diese ganze The Notebook-Sache. The Notebook war ja noch einer der besseren und dann kam da ganz viel so Zeug, weil man dachte, man kann halt das Publikum damit, man kann halt eine Menge Geld verdienen mit so heart-wrenching Romantic-Drama-Stories.
Ja.
Und dieser Film, das möchte ich jetzt eigentlich vorausgreifen an Bewertung, ist für mich wirklich ein schönes, wichtiges Beispiel von, na, so kann man es wenigstens auch machen. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich zieht sich meine gesamte Experience mit diesem Film durch unter dem Motto, das war jetzt alles nichts Weltbewegendes für jemanden, der halt viele Filme guckt und wir gucken halt überdurchschnittlich viele Filme. Aber was der Film macht, macht er gut und es ist wunderschön und es ist toll erzählt und es hat eine gewisse Frische, die andere Genrevertreter einfach nicht haben. Und genau, also ja, kann sich am Ende halt auch einfach darauf verlassen, dass ein Andrew Garfield und eine Florence Pugh großartig spielen können und die das Ding halt einfach tragen. Und hat dazu eben noch diese kleinen Kniffe in der Story, um hier jetzt mal kurz reinzugehen, dass wir halt mit ganz vielen Zeitsprüngen arbeiten, die dem Ganzen einfach einen Kick verleihen. Das heißt, der ganze Film ist halt so aufgebaut und es wird von Anfang an so introduced, dass wir lernen dieses Pärchen kennen oder wir wissen, die beiden verlieben sich ineinander. Ja. Und es geht wirklich hin und her. Also wir starten bei Moment, random Moment am Tag, wo sie ihn weckt und sie sich küssen und man weiß, aha, die beiden sind anscheinend intim miteinander und dann springt es plötzlich zurück, als er sie noch gar nicht kennt und so geht es die ganze Zeit hin und her und hin und her. Und dann entsteht natürlich auch noch eine Menge Drama in dem Film. Es geht immer wieder darum, dass sie versuchen, ein Kind zu kriegen und es halt nicht auf Anhieb klappt. So springt es immer wieder hin und her. Währenddessen wird quasi erzählt, wie sie sich gedatet haben und das ist dann einfach süß und es macht Bock und der Film hält dich halt bei Laune. Und das wäre, wenn er diese Zeitsprünge nicht hätte, sicherlich ja nicht so einfach, weil dann ja, wärst du halt klar. Von Anfang an so, ja, okay, ja, ihr verliebt einfach. Euch halt, ja. Okay, jetzt versucht ihr ein Kind zu machen, okay, das ist die Story, das würde dich nicht total abholen.
Ja.
Und das macht der Film gut. Ich war manchmal war ich sogar so, oh, der traut sich auch echt viel in diesem Zeitsprünge machen. Ich hätte es erwartet, dass sie es ein bisschen leichter machen.
Okay, also schon ein bisschen verwirrt sozusagen.
Ja,
also ich meine, du warst jetzt nicht verwirrt,
es aber halt jetzt, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass das jetzt so ein Nolan-Mindfuck-Ding gewesen wäre, aber für den Film, der ja auch offensichtlich Mainstream ist, muss man einfach sagen, es ist ein Film fürs große Kino, also der läuft ja auch in den fetteren Kinos und dafür fand ich es echt smart an vielen Stellen, wo ich so dachte, krass, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ihr so hin und her dreht. Genau, und dann, wo war ich? Es gibt die Story über den Kinderwunsch. Und da passiert dann recht viel und dann, und das wird ja auch schon recht schnell klar, ich glaube sogar gleich in der dritten Szene springen sie dahin, dass sie Krebs bekommt. Und dann beginnt natürlich der dramatische Teil und der herzbrechende Teil früh und das macht der Film dann eben so clever, dass
ich würde es früh einführt
sozusagen. Er führt es früh ein. Man könnte jetzt sagen, naja, da haben wir noch gar nicht eine Beziehung zu den Charakteren aufgebaut, aber das ist egal, weil die baut er quasi nachträglich auf. Und das fand ich clever, das fand ich sweet.
Ja.
Und das Ding ist, dass es eigentlich ein trauriger Film ist, der sich ein bisschen wie so ein Feel-Good-Movie anfühlt. Und sowas mag ich. Also
das ist eigentlich was Schönes, oder?
Das ist was wirklich Schönes. Hört sich immer gut an. Auch wenn er in manchen Momenten, wo man, also man merkt so in manchen Momenten, ah, jetzt bauen sie einen Witz ein, damit es so ein bisschen als Komödie durchgeht, haben wir manchmal dann ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen, also so ein paar Gags. Sie waren charmant gespielt, wie gesagt, ich verzeihe Andrew Garfield und Florence Pugh sowieso alles.
Ja, das ist noch großartig.
Die sind großartig und deswegen läuft es auch. Ich fand es trotzdem manchmal so, es war hin und wieder so ein bisschen konstruiert, dass du gemerkt hast, John Crowley merkt, okay, damit der Film so und so wird, brauchen wir jetzt noch so einen Moment, weißt du? Und dann wirkt es ein bisschen gebaut. Und das ist immer das Risiko von der Story, wenn du sagst, der Film basiert darauf, dass es die ganze Zeit in Zeitsprüngen abgeht. Klar, dann weißt du auch schon, oh, vielleicht kriegt er so ein kleines Überkonstruktionsproblem, anstatt einfach eine geradlinige Story zu erzählen. Alles in allem funktioniert es aber gut und diese Krankheitsgeschichte ist sehr, sehr, sehr stilvoll umgesetzt und wirklich meine Lieblingsminuten in dem Film waren dann so, ich sag mal so, im hinteren Drittel, wo dann auch Andrew Garfield und Florence Pugh mal so richtig aufdrehen durften. Weil das ist ja auch so, wenn du krasse Schauspielerin hast und es ist halt viel so ein bisschen Rom-Com-Gedudel, dann ist es jetzt ja auch schauspielerisch noch nicht, ja, es ist halt noch nicht der Olymp. Und es gibt dann aber immerhin so ein, zwei, drei Szenen hinten raus. Boah, also da wurde
sie, wo sie abfeuern.
Da wurde dann richtig abgefeuert und Florence Pugh hatte richtig Bock, glaube ich.
Ja, cool.
Andrew Garfield ist solide, also der hat schon bestimmt 5-mal besser gespielt, aber es reicht halt immer noch. Also ist bei mir echt so ein Typ, der kann auch Standgas geben und, und ich finde den halt einfach sympathisch.
Ja, ich mag den sehr. Fandst du seine Performance hier oder in The Amazing Spider-Man besser?
Ich fand es jetzt hier jetzt in hier We Live besser. In Time fand ich schön.
Ja, okay.
Und ja, also wirklich für Florence Pugh will ich da eine ganz große Lanze brechen.
Ja, sie ist einfach auch großartig, muss
ich
sagen.
Sie ist großartig und sie spielt hier riesig auf und das braucht der Film auch. Und da muss ich einfach sagen, Chapeau. Wie, um jetzt hier nochmal den Bogen zu schlagen. Es ist ein Film, der erfindet keinerlei, in keinster Weise das Rad neu. Das ist am Ende im Prinzip eine dramatische Komödie sozusagen oder halt ein Romantiker-Innenfilm. Aber halt in gut. Und das ist super wichtig, weißt du? Also ich habe mir dann danach so Gedanken gemacht, klar hat es mich jetzt nicht absolut vom Hocker gerissen, als jemand, der halt einfach für den Film eine Leidenschaft ist und der richtig viele Filme gern guckt. Aber für Leute, die halt ab und zu ins Kino gehen, was ja fair ist, ich meine Leute, die halt einfach ab und zu sagen, boah, schöner, der Film klingt schön, wir gehen ins Kino. Und wir machen das auch so als Pärchenerfahrung oder halt mal mit dem Freundeskreis. Und dann so einen Film zu sehen, ist einfach wunderschön, weil zu oft ja auch das Mainstream-Kino verarscht wird von irgendeiner Produktion, die halt im Trailer klar, ganz logisch. Süß aussieht und die halt sympathische Darstellerin hat und dann ist es halt einfach Grütze.
Ja.
Und ich lobe mir einfach diesen Film, weil der von vorne bis hinten schön gespielt, ehrlich erzählt ist. Klar, er sieht ein bisschen zu, mir sieht er halt ein bisschen zu von der Stange aus.
Ja, okay.
Also der Look ist halt ja sehr normal, sag ich mal. Es ist halt einfach kein Film, wo du sagst, eben wie du vorhin sagst, Luca Guadagnino, der zeigt jetzt halt, dass er ein Regisseur ist.
Ja.
Das macht John Crowley hier nicht, sondern das ist halt einfach nur Storytelling auf einem easy Level. Aber ich war trotzdem berührt. Und ich dachte mir danach wirklich, also so doof das klingt, ich dachte mir so, schön, Weißt du, einfach so ganz kurz so.
Ja.
Schön. Einfach schönes Kino. Mehr ist eigentlich dazu nicht zu sagen.
Ich habe auch eine wichtige Frage.
Ja, natürlich.
Ich habe im Trailer gesehen, sie ist Köchin.
Ja.
Wie gut sieht das aus da? Also, wie gut sind diese Shots?
Die Shots.
Weil man sieht sie, also ich habe im Trailer gesehen, da ist mehrmals so, sind sie auch in der Küche.
Mhm.
Und du weißt ja, Kochfilme liegen uns beiden.
Jawohl. Hat mich gekriegt.
Hat dich gekriegt?
Ja. Ich meine, die Shots sind smart, weil, also das ist schwierig zu sagen, die Küchenmomente kommen geil rüber. Also es wirkt alles authentisch so, ja okay, sie ist eine krasse Köchin, sie, aber die Shots sind dann schon auch eher so, weißt du, im Close-up auf ihr Gesicht,
okay,
wie sie das halt gerade fühlt.
Sowas,
also das, der Fokus ist ja immer auf sie. Und ist
okay,
auch gut.
Ja.
Der Film driftet in diesen Kochszenen jetzt nicht plötzlich ab in so ein, ah, jetzt kommen so verspielte Shots, wie sie das Essen zubereitet.
Ja, das wäre schön.
Es ist ein bisschen.
Nach sowas strebe ich dann.
Vielleicht untertreibe ich jetzt auch. Ich meine, man sieht schon, wie sie da geil die Sachen anrichtet.
Ja.
Und es ist schon nice. So.
Okay.
Und es hat mich auf jeden Fall gekriegt, weil, wie du sagst, wir lieben beide Kochfilme. Das ist einfach
da haben wir auch bald
geiles Motiv.
Was, ne? Ich glaube, die nächste oder übernächste Woche mit La Cucina.
Ja, genau.
Der sieht wundervoll aus.
Er sieht wirklich
kleiner
wundervoll
Tipp, aus. Haltet den mal auf dem Radar.
Jawohl.
Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, weil Kochfilme sind
ja, das ist toll. Unser Strong Game.
Nicht nur Ratatouille.
Ja, um das abzurunden, We Live in Time. Wenn ihr Bock habt auf einen romantischen Film, auf ein romantisches Drama, was Qualität hat, und das ist halt wirklich, für mich ist es so ein bisschen wie bei Horrorfilmen, witzigerweise.
Ja, ja.
Horrorfilme und romantische Komödie, Schrägstrich Dramödie, haben halt oft einfach so viel schon geldmachende Scheiße
das ist halt ein Problem.
Hervorgebracht. Und das ist einfach ein toller Vertreter. Und ich finde, das muss man dann auch wirklich sehr loben und belohnen und sagen, ja, bitte, liebe Filmstudios, macht mehr romantische Dramen.
Die anspruchsvoll sind.
Mit Anspruch, mit einem tollen Regisseur oder einer tollen Regisseurin und tollen DarstellerInnen. Und genau das davon lebt der Film. Er lebt von Andrew Garfield und Florence Pugh.
Ja, ich meine, man kann ja immer jemanden Neues auch fördern. Das finde ich gut.
Ja.
Aber da muss es auch passen und es muss halt nicht nur sein wegen vielleicht Optical Appeal oder so.
Genau.
Aber weißt du, du hast mir auch gesagt, jemand anders hat gekocht.
Ja.
Und zwar Kieran Culkin hat scheinbar gekocht, hast du gesagt.
Du kämpfst um die Überleitung.
Ich kämpfe heute über die Überleitung, aber ist auch egal.
Sei dir vergönnt.
Kieran Culkin hat scheinbar gekocht und wurde damit auch ausgezeichnet, jetzt aber wirklich.
So Leute, A Real Pain. Ich hatte das Glück, den an Silvester in einer Vorpremiere zu sehen. Er startet nämlich jetzt erst am kommenden Donnerstag.
Von Jesse Eisenberg.
Von Jesse Eisenberg und boy, oh boy, bin ich Fan.
Bist du hauptsächlich Fan wegen Laufzeit 90 Minuten? Ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, der Dominik, der mag das.
Nice call. Ja, der Film macht's richtig. Er ist keine Minute. Das ist
ein perfekter Silvesterfilm, ne? Kannst zwei gucken. Kannst um 9:30 anfangen und trotzdem noch zwei gucken, ja.
Ich hätte A Real Pain auch großartig gefunden, wenn er 20 Minuten länger gegangen wäre. Es ist mir tatsächlich wurscht. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so wunderschön. Erstmal kurze Story. Es sind zwei Cousins, die nicht mehr so ganz das enge Verhältnis haben, was man zu Beginn gleich merkt. Die zusammen eine sogenannte Heritage Tour, wird es glaube ich genannt, durch Polen buchen, weil ihre verstorbene Großmutter, also die ist gerade eben in der Story verstorben, damals halt geflüchtet ist. Das heißt, sie wollen einfach rausfinden, na, wo kommt denn unsere Familie letztendlich her? Wie war das damals? Und sie wissen ja auch, das ist eine geführte Tour, wo es ja auch einfach um viel Schmerz geht. Also sie wissen, das wird eine traurige Reise und da wird man viel, ja, man reist an die Orte und gibt so ein bisschen seinen Respekt und steht dann da und weiß, okay, hier musste meine Oma durch und das wollen sie spüren. Und man merkt natürlich, die beiden erhoffen sich davon ja auch, dass sie sich...
Selbstfindung oder sowas.
Ein bisschen Selbstfindung zum einen und dass sie sich halt auch einfach wieder ein bisschen näher kommen. Und
okay, aber das ist schon, also die Flucht im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Okay.
Achso, ja, habe ich nicht klar
gemacht. Ist in Ordnung,
war so ein bisschen implied.
Nochmal kurz zur, gedacht, aber ist vielleicht
wichtig. Ja, also um es klar zu machen, genau, es geht darum, sie fahren nach Polen, um da halt eine Heritage-Tour über die Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg zu sehen und dann zu wissen, unsere Oma musste dadurch. Habe ich nicht ganz klar gemacht. Genau.
Alles gut.
Und es kommt dann auch doch relativ früh raus, dass es auch der Wunsch der Großmutter war. Also es war quasi der letzte Wunsch der verstorbenen Großmutter, dass die beiden das machen. Und da ist dann auch schon ein bisschen, ja, da kommt dann später auch die Emotion dazu, wenn man jetzt den Film gesehen hat. Auf jeden Fall ist es so wunderschön erzählt, weil wir diese unglaublich authentische Dynamik haben zwischen den beiden Cousins, gespielt von Jesse Eisenberg, der hier also Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller ist, und Kieran Culkin als Nebendarsteller, und ich mache gerade Anführungszeichen, weil es ist seine Show.
Ja, okay.
Und es ist eigentlich ein typischer Fall von, man gewinnt einen Preis als bester Nebendarsteller, wo man halt auch den Film gecarried hat. So.
Ja, aber das ist ja auch fair dann.
Absolut.
Also wenn du den Film carries als Nebendarsteller, also als Haupt mit, als, aber klar, es muss immer Nebendarsteller
genau.
geben, leider. Und er hat ja auf jeden Fall schon mal einen Golden Globe dafür bekommen.
Und hoch verdient, meiner Meinung nach. Bisschen schade, wir haben ja damals in unserer ersten Folge Werbung gemacht, dass Jeremy Strong den Preis verdient hat, war auch nominiert, aber jetzt kam eben noch ein Kieran Culkin um die Ecke und ich sag, das geht schon.
Aber das ist ja auch schön. Also ja. Darum geht's ja in diesem Business oder in diesem der Faszination. Dass ja. immer noch mal jemand kommt und du wirst noch mal überrascht, das macht
absolut.
Ja auch aus.
Ja. Auf jeden Fall, sie reisen nach Polen und was schnell klar wird, ist, dass Jesse Eisenbergs Charakter eben immer so ein bisschen die organisatorische Oberhand hat und er glaubt auch, er muss das machen, weil der arme kleinere, also sie sind ein bisschen wie großer Bruder und kleiner Bruder und es wird immer wieder, spürst du als Zuschauer oder Zuschauerin, dass da halt was ist, weißt du, also dass die da auch wirklich noch bisschen dran arbeiten müssen. Man merkt so, oh, ihr solltet jetzt irgendwann mal ein klärendes Gespräch führen, weil da so viel, weiß ich nicht, so viel unter dem Teppich ist. Und das zu schreiben, dafür gebe ich auch Jesse Eisenberg einfach so einen riesen Credit. Also ein Drehbuch zu schreiben, in dem eben auch so viele Dinge ja gar nicht ausgesprochen oder nicht mal gezeigt werden und trotzdem fühlst du es alles. Und das ist so, das ist halt Magie im Kino. Du guckst einen Film, der geht, wie auch schon angesprochen, der geht nur 90 Minuten, das ist eigentlich echt ein kleines, süßes Ding. Ja, das
funktioniert
Ding, so.
Nur auf der Leinwand.
Das funktioniert nur auf der Leinwand und du kriegst in diesen Momenten so viel mit. Und es sind wirklich, man muss sich diesen Film vorstellen, da wird einfach nicht viel erklärt, sondern man ist halt dabei. Es ist ja dann im Prinzip einfach ein Roadmovie, was ich auch sehr
aber
mag.
Aber würdest du sagen, du bist ein bisschen Teil dieser Heritage-Tour? Also du kriegt man auch viel davon mit?
Ja, schon.
Also auch ein bisschen Bildungsauftrag ist ein bisschen da sozusagen.
Ein kleines bisschen okay. Bestimmt.
Ja.
Ich weiß ja auch nicht, ich meine, es ist ja ein amerikanischer Film, der
natürlich,
für ein amerikanisches
klar,
Publikum erreicht.
Inwiefern,
da ist ja. Der Bildungsauftrag wahrscheinlich groß.
Ja, weil das finde ich gut. Nee, das habe ich mir nur gefragt.
Ohne unseren amerikanischen Friends jetzt nahe treten zu wollen, aber man hört ja öfter, dass jetzt das Wissen über Geografie und Geschichte
schwierig
in
ist,
der ja. breiten Masse nicht absolut top-notch ist, um es ja. mal so zu formulieren.
Ich hatte letztens einen Post gesehen, wo eine deutsche Austauschschülerin in Amerika so ein paar der lustigsten Fragen geschrieben hat. Und da war die Frage, ob wir in Europa European sprechen
ja.
und ob sie jeden Tag Bier trinkt. Und mein Lieblingsbeispiel war aber, der eine hat einen Freund in Madrid in Spanien, ob sie ihn denn kenne.
Ah.
Das ist halt, also ich kann es halt irgendwie auch ein bisschen verstehen, weil klar. die Relation fehlt, aber es ist trotzdem lustig halt, ne? ja. weil man das so ganz anders wahrnimmt. Und absolut. Das ist natürlich super, dass man das dann vielleicht auch mitnimmt.
Eben, das ist jetzt, wenn man halt den Film als Deutscher guckt, so ein bisschen eine andere Experience, weil wir uns natürlich
ja,
auch schon
ja
sehr viel damit
fein.
Auseinandergesetzt
ja.
haben, aber ist auch wirklich egal für den Film.
Ja.
Es ist wunderschön. Und diese Dynamik, die ich jetzt eben angesprochen hatte, dass Jesse Eisenbergs Charakter immer so ein bisschen der Aufpasser sein will und immer so ein bisschen zu sehr raushängen lässt, dass er der Erwachsene ist, aber gleichzeitig, und das ist von Jesse Eisenberg auch großartig gespielt, er auch durchschimmern lässt, dass er ihn eigentlich beneidet, den anderen. Also,
weil der andere so ein belangloseres Leben hat.
Na, dass er, der andere halt so mehr so der Lebemann ist. Aber
ja, also halt ein bisschen zwangloser, meine ich.
Zwangloser, eigentlich. Genau. Ja. Und Kieran Culkins Charakter ist so offen umarmt, dass er der chaotische Typ ist und er dadurch Jesse Eisenbergs Charakter auch immer so ein bisschen halt den Spiegel vorhält und sagt, ja, na und? Also du hast hier dein perfektes, organisiertes Leben, aber hier bei mir tut sich jetzt was. Und das ist ein ganz großes Thema in dem Film, dass es immer wieder Diskussionen zwischen den beiden gibt, wo eben Kieran Culkins Charakter auch so ein bisschen einfordert, so Junge, wir sind hier gerade bei einer Heritage-Tour durch Polen, um uns anzuschauen, was unsere Großmutter für einen Schmerz durchmachen musste. Wann ist denn bitte der bessere Zeitpunkt, jetzt endlich mal aufzumachen und deinen ganzen Shit von zu Hause jetzt mal wirklich abzulegen und hier wirklich da zu sein. Also das ist auch so ein Kampf um präsent sein. Und wie diese beiden sich da die Bälle zuspielen und wie realistisch, authentisch, emotional das ist, ohne jemals cheesy zu sein. Also jetzt nochmal eine ganz andere Baustelle als bei We Live in Time. Gerade dieser Film will wirklich überhaupt nicht cheesy sein in diesem, oh, es ist eine tragische Story oder hier dem einen geht's schlecht. Also es werden wirklich...
Es wird ja wahrscheinlich nicht so dick aufgetragen.
Genau, es wird nicht dick aufgetragen, aber es geht um verdammt große Themen, wie eben so ein historischer Schmerz in der Familie. Es geht um Depressionen bis hin zu Suizidalität. Es geht um...
Ja, vor allem geht's da ja auch nicht nur um den Schmerz in der Familie, oder? Da geht's um das Leid von noch einem ganzen Volk im
Endeffekt. Genau.
Und das finde ich ist halt, finde ich super. Also ich muss unbedingt gucken noch. Also da kommt ihr erst noch raus, nächste Woche.
Ihr müsst es alle gucken, Leute. Und,
ich bin gespannt.
Und um da jetzt nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, Kieran Culkin hat eben jetzt bei den Golden Globes abgeräumt für die beste Nebenrolle. Und es ist so absolut hochverdient. Ich bin geflasht von dieser Performance, weil er es schafft, die traurigen Momente auf eine so sympathische Art nahbar zu machen, dass du bemitleidest ihn nie. Weißt du, also er ist traurig auf eine Art, wo du sagst, du bist ein guter Typ. Weißt du, also du willst ihn einfach nur im Arm nehmen und sagen, hey, du machst es schon. Und das ist so eine interessante, so ein interessanter Take.
Das war ihm schwierig in 90 Minuten, das hört sich interessant
an. Ultra schwierig. Also auf
Mental. Das ist was, wo man Serien für braucht, fast schon.
Und auf das Thema Mental Health so einen Take reinzukriegen, dass einem klar wird, oh Gott, der struggelt und auch wie er switcht. Also es geht in dem Film viel darum, dass er einerseits sehr aufgedreht ist und immer so ein bisschen hibbelig. Also hibbelig ist eigentlich das erste Wort, was dir auffällt an ihm. Ja. Er ist immer so ein bisschen so aufgekratzt und ganz schnell und bla 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 bla. Und dann kommt halt manchmal auch Schnitt, nächster Tag und dann ist der leblos, der Typ.
Okay, ja.
Und das spielt er halt. Und klar, sowas kommt natürlich dann bei der Award-Season auch gut an, wenn du halt einfach so eine Range...
Ja, wenn du die Range abfeuerst.
Abfeuerst und dann... Und einfach in den Momenten, wo die beiden sich näher kommen als Cousins und wo sie wieder so die Arme aufmachen und endlich... Oder wo sie endlich mal ein Gespräch führen. Und das ist also irgendwie das Wort, glaube ich, was mir drin bleibt von diesem Film ist so... Ist einfach wholesome. Oder eben dicker aufgetragen auf Deutsch heilend irgendwie.
Ja, also
ist
schön.
Es ist so sweet. Dieser Film ist eine Umarmung und er, wie habe ich es in meiner Letterbox-Kritik, die überraschend kurz ausfiel für einen Film, der mir gut gefallen hat, aber vielleicht schreibe ich ja auch kürzer, wenn ich es geil finde, habe ich geschrieben, Kieran Culkin bricht mein Herz, die Dynamik zwischen den beiden fügt es wieder zusammen. Und da habe ich geschrieben, dass der Film für mich so berührend war, ohne je kitschig zu werden, authentisch geschrieben und überragend gespielt. Punkt.
Fand ich schön, wie du es geschrieben hast. Ja. Der erste Satz, der ist mir auch im Kopf geblieben.
Ja, es ist, also ich wirklich, ich lege alles ins Feuer. Ihr müsst diesen Film gucken, wenn ihr halt irgendwie so für so Charakter, für so schöne Roadmovie-Charakterdramen.
Ich glaube, da haben wir das Publikum.
Da haben wir das Publikum und er ist auch erstaunlich witzig. Okay. Also er bleibt dem auch treu, er ist nie goofy dabei, was? Er will nicht unbedingt, oh, wir brauchen jetzt noch einen witzigen Moment, lass mal hier noch irgendwas Dummes reinwerfen, sondern authentische witzige Momente. Und das ist ja eben das, was es emotional mit dir macht. Im nächsten Moment wird es wieder bitter ernst und es werden ganz krasse Themen angesprochen auf eine realistische Weise. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, sie sind auf dieser Tour ja dann mit 5 anderen fremden Leuten. Also es ist ja so eine Gruppentour. Und die fahren dann halt durchs Land und sind immer wieder im Hotel und immer wieder in irgendeinem Bus. Also das ist halt dann das Roadmovie, was entsteht. Und auch wie diese ganzen Charaktere, die anderen nehmen halt nicht so viel Raum ein, weil hier wieder, der Film geht halt 90 Minuten und so viel ist dann auch nicht. Und der Fokus ist schon auf die beiden. Aber die kleinen Momente, wo man dann merkt, ah, jetzt kommen die auch der Gruppe näher und jetzt entstehen da ganz eigene Dynamiken, ist großartig geschrieben. Und ich finde es einfach so ein Brett von Jesse Eisenberg, dass man sagt, okay, ein guter Schauspieler schreibt jetzt hier Drehbuch und führt Regie. Und jetzt kriegt Kieran Culkin die ganzen Lorbeeren, die er verdient hat. Aber muss auch wirklich sagen, Jesse Eisenberg, alter Schwede, das ist so gut geschrieben. Ja. Also ich würde ihm auch wirklich gönnen, hier Oscar-Nominierung, Originaldrehbuch. Fände ich wunderschön.
Vielleicht haben wir das ja noch vor uns.
Vielleicht haben wir das vor uns.
Werden wir euch auf jeden Fall in der nächsten Folge schon davon berichten.
Ja, und ich würde jetzt sogar sagen, es ist ja jetzt Januar. Ich habe den Film ja theoretisch noch am 31.12. gesehen, aber wir hatten es ja in unserem Jahresrückblick davon. Alles, was jetzt danach kommt, zählt zum nächsten Jahr. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach den Bold Call. Wenn wir Ende diesen Jahres die Top 5 machen, ist er bei mir drin.
Ja, schön, das freut mich.
Und das sei doch genug Werbung, Leute. Ja, A Real mega. Pain. Rein da. Mega. Ab Donnerstag im Kino.
Apropos Werbung.
Machen. Ja.
Hier ist der Werbeblock. Kein Werbeblock.
Wir fangen jetzt an, Werbung zu machen.
Ihr könnt jetzt gerne mal bei uns in den Kinos vorbeikommen und euch eine kleine Postkarte von uns abholen, habe ich gehört, Dominik.
So ist es. Wir haben endlich, wir haben quasi Werbung und Merch in einem. Ja. Es ist eine wunderschöne Postkarte mit tollem Farbdesign, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde es wunderschön.
Und das Coole an so einer Postkarte ist ja, also natürlich ist der Plan dahinter gewesen, wir machen Werbung für uns, weil die liegt jetzt halt im Kino aus und ist ja basically wie ein Flyer oder ein Sticker.
Ja.
Und Leute nehmen die mit, aber man kann es auch wirklich wunderschön als echte Postkarte verwenden. Und
ihr könnt die natürlich auch an uns schicken, aber wir verraten euch unsere Adresse. Schickt das heißt, ihr sie könnt sie einfach
Projektor Headquarters ja. Freiburg und gebt sie bei der Post ab und die so,
In der Projektor Road 1. Nee, ihr könnt natürlich gern was draufschreiben und die uns auch zurückgeben, wenn ihr wollt. Wir sind sozusagen eure Sorgenfresser.
Ja, und wir kriegen tolle Nachrichten von euch. Wir wollen uns an der Stelle auch mal bedanken. Wirklich herzerwärmendes Zeug.
Ja, krasse Sachen. Habe ich noch nie gedacht, dass man da sowas liest. Ne?
Wunderschön. Für so ein kleines, für so eine kleine Schnapsidee. Ein
kleines Projekt.
Naja, Thomas, worauf freust du dich jetzt am meisten nach deiner fiesen Krankheitsepisode, wenn du jetzt wieder Filme gucken kannst? Was ist jetzt ganz oben auf der Liste?
Ich würde sagen A Real Pain, weil der jetzt ja startet.
Richtig so.
Also eigentlich alle, über die wir heute gesprochen haben, außer Queer. Weil den die habe ich gesehen. Ja, Nosferatu, A Real Pain, We Live in Time. Ich freue mich auf den La Cucina, freue ich mich sehr. Mhm. Und wie immer, noch anderthalb Monate, dann kommt Sing Sing. Halte ihn im Kopf, Dominik.
Sing Sing ist das neue Paddington-Meme.
Du musst mal überlegen, Paddington kommt auch in zwei Wochen.
Stimmt.
Aber ich habe Sing Sing jetzt schon fast vor einem halben Jahr gesehen, Dominik, wieder. Die Zeit fliegt.
Wahnsinn.
Ja, und deswegen, ich muss den nochmal sehen. Und ich freue mich drauf, dass wir den sehen können, weil der kommt eine Woche vor den Oscars. Also perfekt. Damit man nochmal weiß, wie Colman Domingo aussieht. Der übrigens letztes Jahr nominiert war für Rustin, habe ich gesehen.
Jawohl.
Und jetzt wird er wieder nominiert. Hoffe ich zumindest.
Es ist so geil, dass ich jetzt genau weiß, ab jetzt in jeder Projektor-Folge bis in eineinhalb Monaten wirst du auf jeden Fall einmal Sing Sing
unterbringen. Ja, ist auch wichtig.
Und ist ja auch richtig so. Ja. Ja. Immer schön die Leute.
Worauf freust du dich denn?
Ich freue mich wahnsinnig auf La Cucina.
Ja, sieht krass aus, ne?
Sieht richtig krass aus.
Und verrückt auch.
Ist schon The Brutalist-Zeit jetzt?
Brutalist am 30. glaube ich.
Am 30. erst.
Okay. Und dann starten wir auch bald in die Festival-Season in Deutschland.
Jawohl. Ah ja, dann stimmt, hier
kommt die Berlinale.
Berlinale mit Tom Tykwers neuem Film.
Mit Lars Eidinger in der Hauptrolle. Das Licht heißt der Film.
Jawohl.
Und ich bin mal gespannt, was auf der Berlinale noch so gezeigt wird. Weil das ist ein gutes Zeichen.
Ja, wirklich. Und
obwohl es immer ein schlechtes Zeichen ist, der Eröffnungsfilm der Berlinale zu sein. Das muss man sagen.
Kein gutes Omen, ne?
Kein gutes Omen. Letztes Jahr war es All These Small Things, hieß er, glaube ich, mit
Cillian Murphy.
Von Cillian Murphy, ja. Und in der Hauptrolle Cillian Murphy. Ich fand ihn super, aber
ist jetzt nicht so
leider krass nicht mehr, angelaufen, ne? Nicht mehr so gut angelaufen, ja.
Ja.
Aber kommt auf jeden Fall vorbei, holt euch diese Postkarte ab und verschickt sie an eure Liebsten, damit die das natürlich auch hören, was wir hier sagen.
Ja, und Leute, ich meine, Januar ist halt einfach High Season. Also jetzt sind ich meine, wir haben heute über vier Filme geredet und ich weiß auch nicht, ob das jemals jetzt so war. Wir fanden unterm Strich alle vier super.
Ja.
Also manche noch krasser als den anderen.
Ja, natürlich, das ist ja meistens.
Alle vier Filme, die wir jetzt heute besprochen haben, würden wir sagen, Hinder, oder?
Ja.
Das ist schon krass. Und das ist halt Januar.
Das ist toll.
Das ist Award-Season-Kinozeit. Und deswegen ist gerade so ein bisschen meine Devise, ey, wenn ihr jetzt gerade in unsere Kinos kommt, und jetzt, ihr macht die Augen zu und zeigt mit dem Finger irgendwo hin, dann ist die Chance halt einfach hoch, dass ihr einen guten Film erwischt und dann rein da.
Ja, das ist doch schön.
Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Thomas, gibt es noch etwas zu sagen?
Ich denke, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Filme, die laufen, die man noch nachholen kann. So Emilia Perez zum Beispiel muss ich noch nachholen. Korrekt. Es laufen aber noch ein paar Filme, die immer noch laufen. Fotografin.
Der hält sich richtig so krass. Ja.
Also es gibt noch ein paar, kommt noch mal vorbei, schaut euch noch ein paar Sachen an, bevor es dann wirklich in die Award-Season reingeht. Und sonst, glaube ich, sind wir für heute fertig. Wir hören uns aber schon sehr bald wieder.
Jawohl.
Weil diese Woche gibt es sozusagen dann zwei Folgen.
Genau. Wir werden Ende der Woche uns wieder zusammensetzen und dann wie gewohnt wahrscheinlich am Sonntag eine neue Folge rausbringen.
Genau. Danke für eure Unterstützung und wir hoffen, ihr bleibt auch 2025 noch am Start. Wir sind jetzt auch schon zweistellig, Dominik. Wir sind jetzt in der 10. Folge gerade.
Ah ja.
Wahnsinn. Schön, oder?
Es geht vorwärts. Ich hätte nie gedacht, dass wir es bis zur 10. Folge
schaffen. Nicht?
Hast du nicht doch, gedacht? Natürlich.
Ich hätte gedacht, wir nehmen direkt 10 auf. Wir produzieren vor. Sozusagen.
Genau, jetzt kommt hier der fiese Trick. Wir haben diese Folge schon im Juni aufgenommen letztes Jahr. Das ist alles vorproduziert.
Wir waren auf einem Festival und jetzt haben wir vorproduziert und dann starten wir einen neuen Podcast.
So ist es. Nee.
Aber dann, also von mir aus, wäre ich durch heute.
Ich fand es richtig toll. Es hat so Spaß gemacht, wieder mit dir über Filme zu labern. Diese zwei Wochen haben sich jetzt angefühlt wie eine Ewigkeit, wirklich.
Ja.
Und ihr da draußen, welcome back. Geht ins Kino. Es ist wirklich High Season. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Es gibt so viel zu besprechen. Es wird einfach nur grandios. Thomas?
Dominik hat nicht über den Penis von Nosferatu geredet. Bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.
Ja, du hast es verschwiegen, Dominik. Du hast den Penis.
Ich habe auch über den Schnorres nicht geredet.
Verschwiegen.